Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das gestiegene Interesse ausländischer Besucher an einem Friseurbesuch in Korea. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Seoul aktiviert wegen Krieg in Nahost Notfallsystem für die Wirtschaft. Industrieministerium sieht kein Problem bei LNG-Versorgung. Geburtenzahl stark gestiegen, zweitstärkster Anstieg in einem Januar. Die südkoreanische Regierung wird wegen des Kriegs im Nahen Osten ein behördenübergreifendes System für die Reaktion auf einen Notfall im Wirtschaftsbereich aktivieren. Ministerpräsident Kim In-sok gab am Mittwoch vor der Presse bekannt, dass ein Notfallhauptquartier für die Wirtschaft mit ihm an der Spitze als ressortübergreifendes Team auf die Entwicklungen reagieren werde. In dem Krisenstab werden das Finanzministerium, das Industrieministerium, die Finanzdienstekommission, das Gesundheitsministerium und das Außenministerium Maßnahmen in ihren jeweiligen Bereichen ergreifen, darunter Preise, Energie, Finanzen und Umgang mit Entwicklungen im Ausland. Außerdem bat der Premier um eine parteiübergreifende Kooperation, damit ein geplanter Nachtragshaushalt zügig verabschiedet und neue Ausgaben getätigt werden können. Ein Nachtragshaushalt für den Schutz der Lebensgrundlagen der Bevölkerung und die Konjunkturstabilisierung sei keine Option, sondern ein Muss, sagte er. Trotz der Instabilität auf den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten sieht die Regierung keine Probleme bei Südkoreas Versorgung mit Flüssigerdgas LNG. Diese Einschätzung wurde am Mittwoch angesichts der Möglichkeit mitgeteilt, dass sich Katar bei LNG-Lieferungen auf höhere Gewalt berufen wird. Dies werde nicht als Faktor gesehen, der sich zusätzlich auf Südkoreas Versorgungslage auswirken werde, sagte Yang Ki-uk, Generaldirektor für Industrie, Handel und Ressourcensicherheit im Industrieministerium am Mittwoch. Die Lieferungen aus Katar würden bereits nicht in den Berechnungen der Mengen für dieses Jahr berücksichtigt. Auch ohne Lieferungen aus Katar habe sich das Land eine Menge an LNG gesichert, die bis Ende dieses Jahres ausreichen werde. Man sichere sich zudem weitere Mengen, erklärte er. Ihm zufolge ist bislang nicht bestätigt, dass sich Qatar Energy offiziell auf höhere Gewalt berufen habe. Darüber hätten bisher lediglich einige ausländische Medien berichtet. Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im Januar um mehr als 11% gestiegen. Auch die Geburtenrate konnte zulegen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch wurden im Januar 26.916 Kinder geboren. Das sind 11,7% mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der zweitstärkste Anstieg in einem Januar seit der Einführung monatlicher Statistiken im Jahr 1981 verbucht. Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es seit Juli 2024 den 19. Monat in Folge aufwärts. Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg im Januar 0,1 zum Vorjahr auf 0,99 Kinder je Frau. Die südkoreanische Regierung hat gegen ungerechtfertigte Ansprüche auf Tokto und Geschichtsklitterung in neu genehmigten japanischen Schulbüchern protestiert. Die Regierung protestiere mit Nachdruck gegen die Genehmigung von Lehrbüchern für Oberschulen durch die japanische Regierung, in denen auf der Grundlage einer einseitigen Geschichtsauffassung historische Fakten verzerrt dargestellt seien, hieß es in einer vom Außenministerium veröffentlichten Erklärung am Dienstag. Tokio wurde aufgefordert, dies umgehend zu korrigieren. Tokio gehöre historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig zu Korea, erklärte die Regierung weiter. Sie stelle klar, dass keinerlei ungerechtfertigte Ansprüche Japans auf Tokio akzeptiert werden könnten. Die Regierung äußerte auch Bedauern darüber, dass die Schulbücher verzerrte Darstellung über Japans Taten während des Zweiten Weltkriegs enthalten. Der Zwangscharakter hinsichtlich der sexuellen Versklavung von Frauen durch die japanische Armee und der Zwangsarbeit werde verharmlost. Seoul fordere die japanische Regierung erneut auf, sich im Geiste der Entschuldigung und der Reflexion über die Vergangenheit, wie sie es bisher selbst zum Ausdruck gebracht habe, mit Lehrinhalten für den Geschichtsunterricht auseinanderzusetzen, hieß es weiter. Außerdem bestellte das Außenministerium am selben Tag Hirotaka Matsuo, den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, ein, um Protest einzulegen. SK Hynix hat Verfahren für die Notierung an der US-Börse eingeleitet. Der koreanische Chiphersteller gab am Mittwoch bekannt, dass er am Vortag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen vertraulichen Registrierungsantrag eingereicht habe, damit seine American Depositary Receipts, ADR, an der US-Börse notiert werden können. ADRs sind Wertpapiere, die den Handel mit Aktien ausländischer Unternehmen an der US-Börse ermöglichen. SK Hynix strebt nach eigenen Angaben die Notierung noch im laufenden Jahr an. Einzelheiten stünden jedoch noch nicht fest, hieß es. Der gesamte Betriebsgewinn der 500 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Südkorea ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Das ergab die Analyse der Geschäftsergebnisse von 254 dieser Unternehmen, die eine Jahresbilanz vorlegten. Laut den am Mittwoch von CEO Score, einem Institut zur Auswertung von Unternehmensdaten veröffentlichten Ergebnissen, wuchs ihr Betriebsgewinn im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 23,9% auf 228,27 Billionen Won oder 152 Milliarden Dollar. Dazu trugen SK Hynix und Samsung Electronics entscheidend bei. Ihr Betriebsgewinn legt um 61,6% zum Vorjahr auf 90,8 Billionen Won oder 60,6 Milliarden Dollar zu. Beiden Chipherstellern sind 78,7% des gesamten Gewinnzuwachses der ermittelten Firmen zu verdanken. Der Betriebsgewinn der restlichen 252 Unternehmen wuchs lediglich um 7,3% verglichen mit 2024. Nordkorea hat Feierlichkeiten zum Geburtstag des verstorbenen Staatsführers Kim Il-sung am 15. April angekündigt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet am Mittwoch, dass um den 114. Geburtstag des Genossen Kim Il-sung herum im April das 34. Frühlingsfreundschaftskunstfestival in Pjöngjang veranstaltet werde. Daran würden Künstlergruppen, Tanzkompanien und Akrobatikgruppen aus aller Welt sowie koreanische Künstlergruppen im Ausland teilnehmen, hieß es. Rodong Shinmun, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb zuvor am Sonntag, dass anlässlich des Feiertags im April das Blumenfest 2026 in Pjöngjang stattfinden werde. Der Geburtstag von Kim Il-sung und der dessen Sohns Kim Jong-il werden in Nordkorea als wichtigste Feiertage begangen. Die Nordkoreaner feierten den Geburtstag von Kim Il-sung als Tag der Sonne, um ihn zu idolisieren. Aufgrund der beschleunigten alleinigen Vergötterung des derzeitigen Machthabers Kim Jong-un verzichten Nordkoreas Staatsmedien mittlerweile eher auf die Verwendung des Ausdrucks. Auch in den Berichten über den diesjährigen Geburtstag von Kim Il-sung kam die Bezeichnung Tag der Sonne nicht vor. Ein auf den Philippinen inhaftierter berüchtigter Drogenboss ist an Südkorea ausgeliefert worden. Eine Maschine von Asiana Airlines mit dem sogenannten Telegram-Drogenkönig Park Wang-yol an Bord landet am Mittwochmorgen am Flughafen Incheon. Südkorea hatte sich etwa 9 Jahre lang um seine Auslieferung bemüht. Beim koreanisch-philippinischen Gipfeltreffen vor 3 Wochen hatte Präsident Lee Jae-myung noch einmal um Parks Auslieferung gebeten. Park wurde 2016 wegen Mordes an drei Koreanern auf den Philippinen zu 60 Jahren Haft verurteilt und musste dort ins Gefängnis. In Südkorea sorgte es für Empörung, dass er auch im Gefängnis ein luxuriöses Leben führte und weiterhin Drogen über Telegram vertrieb. Zu Parks Auslieferung schrieb Präsident Lee in sozialen Medien, wer der Republik Korea schade, werde auf jeden Fall gefasst, selbst wenn man ihn bis ans Ende der Welt verfolgen müsse. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. In Südkorea reagiert die Regierung auf die sich verschärfende Energiekrise mit konkreten Sparmaßnahmen. Auslöser ist unter anderem die anhaltende geopolitische Lage im Nahen Osten, die die Energieversorgung stört. Im Zentrum steht dabei ein sogenanntes Fahrverbot im 5-Tage-Rhythmus. Anhand der letzten Ziffer des Kennzeichens wird festgelegt, an welchem Wochentag ein Fahrzeug nicht genutzt werden darf. Das Ziel besteht darin, den Energieverbrauch spürbar zu senken und die Nachfrage im Alltag zu reduzieren. Für den öffentlichen Sektor ist diese Regelung verbindlich. Behörden und staatliche Einrichtungen müssen das Fahrverbot einhalten. Ausgenommen sind Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Eine solche verpflichtende Umsetzung im öffentlichen Bereich gibt es erstmals wieder seit rund 15 Jahren. Die Maßnahme soll auch ein Signal setzen und für eine Vorbildfunktion sorgen. Für die Privatwirtschaft bleibt die Teilnahme zunächst freiwillig. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen werden jedoch zur Mitwirkung aufgerufen. Sollte sich die Versorgungslage jedoch weiter verschlechtern und die staatliche Warnstufe von Vorsicht auf Alarm angehoben werden, könnte die Maßnahme auch auf den privaten Bereich ausgeweitet werden. In diesem Fall wären Ausnahmen vorgesehen, etwa für Menschen mit Behinderung oder aus existenziellen Gründen. Darüber hinaus setzt die Regierung auf begleitende Maßnahmen wie flexiblere Arbeitszeiten und weitere Schritte zur Senkung des Energieverbrauchs, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Nun komme ich zur Vorstellung der heutigen Themen. Steigende Flugpreise sorgen derzeit für Verunsicherung unter Reisenden in Südkorea. Auslöser hierfür sind der Krieg im Nahen Osten, hohe Ölpreise und ein schwacher Won. Viele Menschen verschieben deshalb ihre Urlaubspläne oder sagen sie sogar ganz ab. Mehr dazu im ersten Teil. Danach hören Sie Korea hautnah. K-Pop und K-Dramen sind weltweit bekannt, doch inzwischen rückt ein weiterer Trend aus Südkorea in den Fokus, nämlich K-Hair. Immer mehr ausländische Touristen besuchen während ihres Aufenthalts gezielt Friseursalons. Mehr dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Unterhaltungsnachrichten mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied One More Time, gesungen von All Day Project. Something in the air tonight, bitchin' now. 다시 나오지 않을 이 순간. 잡고, 애써 봐야 time is passing by. Let it go. We gon' lose our track of time. Put your hands up, party. 해뜰 때까지 다 move. Body, body, all day, better make some room. 여기로 모여, the roller coaster. Ready to go, yeah, 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 yeah. 뜨겁게 top, rising. Heat it up, 퍼뜨지는 soon. Everybody, all day, better make some room. 여기로 모여, the roller coaster. Ready to go, yeah, 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 yeah. One more. You're looking for a man in your life. You told me love's a drug. I'm picking you up, we about to get drunk. Let me cater to you tonight. See you in my frame, this can of you, cause your light is too bright. Coming out in that song, don't get posted. First, I got to get to the we're dancing in the light. Like this, swinging left to right, we not bring my chick. She call me
Yeah, I like it, 할래, 너와 나쁜지. We too legit, 보고 배워, 우리 물에 fit. They can kind of fit, 어디 가든 지지 미친 시너지.
The time's up, party. 햇빛에 got the moon. Body, body, all day better make some room.
여기로 모여, that roller coaster. Ready to go, yeah, 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 yeah.
뜨겁게 떠, rising. Heat it up, 꺼지는 숨. Everybody, all day, better make some room.
여기로 모여, that rollercoaster. Ready to go, yeah, 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 yeah.
One more time, wanna get lost in another night. 틀어줘 song, then I love my life. Come on, just dance with me now, dance with me now. 미쳐봐, 마지막 인도처럼 one last time. Finally here, I'm alive, alive, alive. Come on, just dance with me now.
Sure you could keep up?
Innerhalb weniger Monate sind die Preise für Flugtickets stark gestiegen. Teilweise berichten Reisende von Preisaufschlägen in Höhe von mehreren hunderttausend Yuan. So stieg etwa der Preis für eine bestimmte Strecke von rund 1,6 Millionen Yuan auf 2,4 Millionen Yuan. In einzelnen Fällen hat sich der Ticketpreis um mehr als 50% erhöht. Einige Betroffene gaben an, ihre Hochzeitsreise sogar komplett storniert oder auf unbestimmte Zeit verschoben zu haben, da sie die zusätzlichen Kosten als unverhältnismäßig empfinden. Solche Entwicklungen zeigen, dass selbst lange geplante Reisen zunehmend in Frage gestellt werden. Auch kürzere Urlaubsreisen sind betroffen, wenn auch in abgeschwächter Form. Ursprünglich hatten einige Reisende mit günstigen Tarifen von 300.000 bis 400.000 Won für den Hin- und Rückflug gerechnet. Durch zusätzliche Gebühren, insbesondere den Kerosinzuschlag, liegen die Preise nun jedoch deutlich darüber. In der Folge werden selbst vermeintlich günstige Reisen in nahegelegene Regionen wie Südostasien zunehmend als finanzielle Belastung wahrgenommen. Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem der starke Anstieg der sogenannten Kerosinzuschläge. Dabei handelt es sich um Zusatzkosten, die Fluggesellschaften abhängig vom internationalen Ölpreis erheben. Durch den Krieg im Nahen Osten sind die Rohölpreise deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat der südkoreanische Won gegenüber dem US-Dollar erheblich an Wert verloren, was internationale Reisen zusätzlich verteuert. Ab April verschärft sich die Situation weiter. Der Zuschlag für internationale Flüge steigt von Stufe 6 auf Stufe 18. Dies entspricht dem größten monatlichen Sprung seit Einführung des aktuellen Systems im Jahr 2016. Besonders deutlich wird dies bei Langstreckenflügen. Auf der Strecke von Incheon nach New York etwa erhöht sich der Zuschlag pro Strecke beispielsweise von rund 99.000 auf über 303.000 Won, umgerechnet von etwa 57 auf rund 180 Euro, also mehr als das Dreifache. Auch Flüge nach Europa, etwa nach London oder Paris, werden deutlich teurer. Selbst auf vergleichsweise kurzen Strecken wie nach Bangkok steigen die Zusatzkosten auf etwa das Dreifache. Ein wichtiger Faktor ist zudem der Zeitpunkt der Ticketbuchung, denn der Kerosinzuschlag richtet sich nicht nach dem Abflug, sondern nach dem Ausstellungsdatum des Tickets. Das bedeutet, für denselben Flug kann der Preis stark variieren, je nachdem wann gebucht wird. Diese Regelung führt aktuell zu zwei gegensätzlichen Reaktionen. Einige Reisende versuchen, sich ihre Tickets möglichst schnell zu sichern, während andere abwarten oder ganz auf eine Buchung verzichten. In der Reisebranche ist diese Verunsicherung deutlich zu spüren. Ein Branchenvertreter erklärte, dass sich derzeit mehr als die Hälfte der Kunden anfragen um mögliche Preissteigerungen oder um die Frage, ob der Nahostkonflikt Auswirkungen auf Flugverbindungen habe, drehe. Besonders bei kostenintensiven Familienreisen wird die Buchung häufig hinausgezögert. Oft kommt es letztlich zu Verschiebungen oder vollständigen Stornierungen. Hinzu kommen Unsicherheiten bei Flugrouten. Auch in der geopolitischen Lage mussten einige Verbindungen über den Nahen Osten angepasst oder gestrichen werden. Das erschwert die Planung zusätzlich und reduziert die verfügbaren Optionen für Reisende. Experten gehen nicht davon aus, dass sich die Lage kurzfristig entspannt. Ein Professor für Luftverkehrsmanagement erklärte, die Risiken für die Ölversorgung seien durch die aktuelle Situation im Nahen Osten deutlich gestiegen. Erfahrungsgemäß dauere es nach einem starken Preisanstieg längere Zeit, bis sich die Ölpreise wieder stabilisieren. Gleichzeitig belastet der schwache Yuan die Kostenstruktur der Fluggesellschaften zusätzlich. Sollte diese Entwicklung anhalten, dürften auch die Flugpreise weiter steigen. Besonders betroffen wäre dann die touristische Nachfrage, bei der der Preis eine zentrale Rolle spielt. Beobachter erwarten daher, dass sich der Trend zu zurückhaltendem Buchungsverhalten fortsetzt. Die Folge ist bereits jetzt erkennbar. Die Nachfrage nach Auslandsreisen schwächt sich ab. Viele Menschen entscheiden sich stattdessen für günstigere Alternativen im Inland oder verschieben ihre Reisen auf einen späteren Zeitpunkt in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin wieder entspannt. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um das Theaterstück Haenyeo Yeonsim über die nach Japan gegangenen Haenyeo. Heute möchten wir Ihnen ein Theaterstück vorstellen, das auf einem besonders bewegenden Kapitel der koreanischen Geschichte basiert. Haenyeo Yeonsim, meine Mutter aus Osaka. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Jeju-4-3-Ereignis im Jahr 1948, eine gewaltsame Niederschlagung mit zahlreichen zivilen Opfern. In dieser Zeit gingen viele Haenyeo-Taucherinnen aus Jeju aus purer Not nach Japan. Einige von ihnen kehrten nie zurück. Das Stück erzählt die Geschichte der Taucherin Yeonsim. Sie verliert während des Jeju-4-3-Ereignisses ihren Mann und geht daraufhin nach Osaka. Ihre 5-jährige Tochter Suja lässt sie bei ihrer Familie zurück, ihre 8-jährige Tochter Hwaja nimmt sie mit. Auch in Japan arbeitet sie weiter als Haenyeo. Viele Jahre später erfährt Suja, dass ihre Mutter im Sterben liegt. Gemeinsam mit ihrer eigenen Tochter macht sie sich auf den Weg nach Osaka. Die Reise wird zu einer Annäherung an eine Mutter, die in der Fremde ein entbehrungsreiches Leben führte und dennoch bis zuletzt versuchte, ihre Familie zusammenzuhalten. Besonders bemerkenswert ist der Blick des Stücks auf eine oft übersehene Gruppe, die sogenannten Auswärtshaenyeo. Das sind Taucherinnen, die Jeju verlassen haben, um anderswo ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die starken Frauen, die mehr arbeiten, sind vielen bekannt. Doch ihr Leben in Osaka, fern der Heimat, geprägt von Entbehrungen und Heimweh, wurde bisher kaum erzählt. So verbindet das Stück zwei Ebenen, die Zeit nach dem Jeju-4-3-Ereignis und die Geschichte der koreanischen Diaspora in Japan. Dazu hören wir die Regisseurin Naoki. Vor 3 Jahren haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Ausgangspunkt war ein Dokumentarfilm. Darin wurde unter anderem gezeigt, dass die Jeju-Haenyeo während der Kolonialzeit sogar unter Wasser am anti-japanischen Widerstand beteiligt waren. Besonders bewegt hat mich die Geschichte einer älteren Frau aus Jeju, die als Teil der koreanischen Diaspora in Japan gelebt hat. Ich habe mich gefragt, wie leben diese Frauen heute? Und dann dachte ich, dass es schön wäre, diese Geschichten gemeinsam mit dem Publikum zu teilen. So ist schließlich das Theaterstück entstanden. Die Rolle der Yeonsim wird von der Schauspielerin Lee Hye-mi übernommen, die über große Bühnenerfahrung verfügt.
작년, 재작년부터 대학로나 연극 무대에 자이니지들의
In den letzten ein, zwei Jahren wurden in Taehangno viele Theaterstücke über die koreanische Minderheit in Japan, die oft als Zainichi-Koreaner bezeichnet wird, aufgeführt. Wir versuchen, ihr Leben genauer zu verstehen. Als Schauspielerin geht es schließlich immer darum, das Leben anderer glaubwürdig darzustellen. Aber dieses Stück ist besonders vielschichtig. Ich hoffe, dass das Publikum die Geschichte nicht als etwas Fremdes wahrnimmt, sondern als die Geschichte eines Menschen aus seiner unmittelbaren Umgebung. Eine zentrale Rolle spielt auch die Figur der Suja. Sie trägt einen wesentlichen Teil der Erzählung. Für die Schauspielerin Kwon Ji-suk, die diese Rolle spielt, war es jedoch nicht leicht, sich den charakteristischen Jeju-Dialekt anzueignen. Kwon Ji-suk erzählte.
제주도 특유의 강한 그 억양이나 이제 그런 건데 물론 이제 제가 맡은 캐릭터도
Der starke Jeju Akzent, das passt gut zu meiner Figur, weil sie selbst eine sehr starke Persönlichkeit ist. Aber als Schauspielerin aus Seoul hatte ich anfangs Zweifel. Ich habe mich gefragt, klingt das für das Publikum vielleicht zu hart? Diese Hemmung zu überwinden war nicht einfach. Als ich dann die Rolle wechselte und Suja spielen durfte, hatte ich plötzlich das Gefühl, das ist meine Rolle. Ab da lief es ganz natürlich, ich musste einfach nur sprechen, so wie es im Text steht. Das Stück stammt aus der Feder der Dramatikerin Kim Min-jung. Wie schon die Regisseurin Naoki hat auch sie bei ihrer Recherchereise nach Osaka viele Eindrücke gesammelt. Während ihres Aufenthalts besuchte sie unter anderem auch ein Pflegeheim, in dem Angehörige der zweiten Generation koreanischer Einwanderer leben. Dort sang sie gemeinsam mit ihnen das koreanische Volkslied Arirang. Zum Abschluss hören wir zunächst die Dramatikerin Kim Min-jung und anschließend Arirang, gesungen von älteren Mitgliedern der koreanischen Gemeinschaft in Japan.
2024년 7월에 오사카를 한번 취재하러 갔었어요.
Ich war im Juli 2024 in Osaka, um zu recherchieren. Es war unglaublich heiß. Ich erinnere mich besonders an die Orte der koreanischen Gemeinschaft dort. Besonders eindrucksvoll war auch eine ältere Frau, die ein Okonomiyaki-Restaurant betreibt und früher selbst als Haenyeo auf Jeju gearbeitet hat. Was ich dort gespürt habe, viele von uns nehmen die Teilung Koreas eher abstrakt wahr. Für diese Menschen ist die Geschichte von Krieg und Teilung auf der koreanischen Halbinsel jedoch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. Das hat meinen Blick verändert. Und genau solche Erfahrungen sind auch in die Geschichte von Yeon Shim und ihren drei Töchtern eingeflossen. In beliebten Vierteln wie Myeongdong oder Hongdae gehören internationale Gäste inzwischen zum Alltag vieler Friseursalons. Einige Besucher erklärten, sie seien auf Empfehlung von Freunden oder über soziale Medien auf die Salons aufmerksam geworden und wollten koreanische Haarbehandlungen selbst ausprobieren. Besonders groß ist das Interesse an sogenannten Head Spas und intensiven Haarpflegebehandlungen, also Anwendungen, bei denen Kopfhaut und Haare mit Dampf, Massagen und Pflegeprodukten behandelt werden. Vor Ort zeigt sich dabei eine Mischung aus Neugier und Spontanität. Einige Reisende haben gezielt Termine gebucht, andere sind beim Stadtbummel auf ein Angebot aufmerksam geworden und haben sich kurzfristig für eine Behandlung entschieden. Viele berichten, dass sie eine solche Behandlung zuvor noch nie erlebt haben und gespannt sind, wie sich ihr Haar verändern wird. Ein Besucher erzählte beispielsweise, dass er den Salon spontan betreten habe, nachdem er beim Vorbeigehen ein Head Spa-Angebot gesehen habe. Während der Behandlung fotografierte er sogar sein Spiegelbild, als beim Dampfprozess sichtbar Nebel um seinen Kopf aufstieg. Dieser Trend ist Teil der wachsenden Popularität koreanischer Beauty-Standards. Nach K-Pop und K-Dramen gewinnen auch koreanische Frisuren zunehmend an internationale Aufmerksamkeit. Dazu zählen etwa gestufte Schnitte oder charakteristische Lockenformen, die viele Besucher aus Serien oder sozialen Medien kennen und selbst ausprobieren möchten. Friseure berichten, dass viele Kunden konkrete Bildvorlagen auf dem Smartphone zeigen, die häufig von Darstellern aus K-Dramen oder Influencern inspiriert sind. Auch technische Angebote wie Kopfhautanalysen tragen zur Attraktivität des Friseurbesuchs bei. Dabei wird die Kopfhaut mit speziellen Geräten untersucht und vergrößert auf einem Bildschirm dargestellt. Viele ausländische Kunden sind darüber überrascht, da solche Untersuchungen in ihren Heimatländern oft nur im medizinischen Bereich angeboten werden. In einigen Fällen können sie ihre eigene Kopfhaut dabei in Echtzeit auf einem Tablet verfolgen, während das Personal die Ergebnisse erläutert. Zahlen der koreanischen Tourismusorganisation zeigen, dass sogenannte Beauty-Reisen an Bedeutung gewinnen. Im vergangenen Jahr gaben 10,7% der ausländischen Besucher in Seoul an, gezielt für kosmetische Behandlungen eingereist zu sein. Im Jahr zuvor waren es 4,4%. Insgesamt machten rund 18% entsprechende Erfahrungen während ihres Aufenthalts in Korea. Ein wichtiger Treiber dieses Trends sind soziale Medien. Wer dort nach Aktivitäten in Korea sucht, stößt häufig auf Videos zu Haarpflegeprogrammen. Clips mit teils mehreren Millionen Aufrufen zeigen internationale Besucher, die Behandlungen wie Dampfanwendungen, Peelings oder Aromamassagen ausprobieren und ihre positiven Eindrücke teilen. Neben der Qualität spielt auch der Preis eine zentrale Rolle. Viele Touristen empfinden Friseurbesuche in Südkorea als vergleichsweise günstig. Während ein Haarschnitt in Seoul umgerechnet oft zwischen etwa 25 und 45 Euro kostet, liegen die Preise in westlichen Ländern häufig auf einem ähnlichen oder höheren Niveau, teilweise zuzüglich Trinkgeld. Umfangreiche Pflegeprogramme sind im internationalen Vergleich ebenfalls günstiger. Hinzu kommt ein umfangreiches Serviceangebot. Branchenvertreter betonten, dass Kunden nicht nur die Behandlung selbst, sondern auch zusätzliche Leistungen wie Massagen während des Haarewaschens als besonders angenehm wahrnehmen. Diese Kombination aus Preis, Qualität und Service trägt wesentlich zur wachsenden Beliebtheit bei. Viele Besucher kommen dabei mit konkreten Vorstellungen in den Salon. Dabei geht es nicht nur um einzelne Frisuren, sondern oft um ein gesamtes Styling, das an bekannte Figuren aus K-Dramen oder K-Pop angelehnt ist. Der Wunsch, wie eine Figur aus einem K-Drama auszusehen, wird dabei immer wieder geäußert. So entwickelt sich der Friseurbesuch für viele Touristen zu einem festen Bestandteil ihrer Koreareise. Dies ist ein weiteres Beispiel für den inzwischen vielfältigen Einfluss der koreanischen Popkultur.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die K-Pop-Gruppe BTS hat am vergangenen Samstag ihr mit Spannung erwartetes Comeback-Konzert gegeben. Das einstündige Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul wurde vom Streaming-Anbieter Netflix live übertragen. 18,4 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung an, wie Netflix am Dienstag bekannt gab. Die Zahl bezieht sich nicht nur auf den Livestream selbst, sondern alle Abrufe innerhalb der ersten 24 Stunden. Das Konzert rangierte damit in 24 Ländern an der Spitze der Filmwochencharts. Das Konzert fand vor Zehntausenden Zuschauern statt, nachdem am Freitag das fünfte Studioalbum Arirang herausgekommen war. Auch im Online-Raum waren das Konzert und die Netflix-Übertragung ein großes Thema. Nach Angaben von Netflix wurden auf dessen offiziellen Social-Media-Kanälen 2,62 Milliarden Impressionen gezählt, die mit der Aufführung zusammenhängen. Weltweit waren in sozialen Medien Hashtags zu BTS und Netflix im Trend. Netflix wird bald eine Dokumentation veröffentlichen, die einen Blick hinter die Kulissen der Arbeiten am neuen Album ermöglicht. BTS The Return heißt die Dokumentation und wird ab Freitag zu sehen sein. Die Boygroup Stray Kids hat eine neue Digital-Single veröffentlicht. Starlight Stay erschien am Mittwoch zum 8. Jahrestag des Debüts. Das Lied sei auch als Dank an die Stay genannten Fans gedacht, hieß es in einer Erklärung ihrer Agentur JYP Entertainment. Das Lied enthält eine emotionale Botschaft der Hoffnung für die Zukunft durch den Vergleich mit dem Universum und Sternen. Möglich wird diese hoffnungsvolle Zukunft demnach durch Zusammengehörigkeit. Die K-Pop-Boygroup Monster X feiert nächste Woche ihr Comeback in den USA. Wie ihre Agentur Starship Entertainment am Dienstag bekannt gab, werde dort ihr neues Album Unfold auf den Markt kommen. Es ist das dritte Album in voller Länge für den US-Markt nach der Veröffentlichung des ersten Albums Dreaming im Dezember 2021. Unfold erscheint am 3. April und umfasst insgesamt 10 Lieder, darunter auch die vorab veröffentlichten Songs Growing Pains und Baby Blue. Die sechsköpfige Gruppe debütierte Mai 2015 und konnte sich mit dem ersten englischsprachigen Album All About Love, das 2020 erschien, auch im globalen Markt fest etablieren. Zurzeit befinden sich Monster X auf Welttournee. Die Tournee The X Nexus startet im Januar in Seoul. Zurzeit gibt es Auftritte in asiatischen Ländern. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Sie hörten das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit der Mit Everlasting, gesungen von Anne Flying. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich melde mich morgen zurück. Tschüss.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 그냥 갈게. 그냥 갈게 heißt auf Deutsch so viel wie ich breche dann mal auf oder dann gehe ich einfach. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Als er hört, dass seine Tochter bei einer Veranstaltung in der Provinz moderieren wird, eilt Eras Vater herbei. Doch dann taucht Tungmans Ex-Freundin Heran auf und nimmt Era ihre Moderatorenrolle weg. Era ist traurig und ihr Vater tröstet sie.
Also, 쪽가위 거 하는 거 보려고 여기 온 거 아니고 아 그냥 같이 하오니까 아 그냥 이거나 주려고 와본겨
빨리 가
아 근데 밥은 먹어야 되는 거 아니야? 아 그래도 아빠랑 한 두어 달 만에 보는 거인데 저녁이나 같이 먹고
배 안 고파 아빠 그냥 빨리 가
그래 그럼 아빠 그냥 갈게
Am Ende sagt Eras Vater, 그냥 갈게, dann gehe ich einfach.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
Mit 그냥 갈게 kann man zum einen sagen, dass man geht, ohne noch mehr zu sagen oder zu erklären. 벌써 가? 좀 피곤해서 그냥 갈게. Du gehst schon? Ja, ich bin müde, ich gehe einfach. Hier noch ein Beispiel. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게. 잘 가. Ich breche dann mal auf, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Ja, tschüss. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass man jemandem nicht zur Last fallen will. 데려다 줄까? 괜찮아, 그냥 갈게. Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig, ich gehe so. Hier noch ein Beispiel. 더 이야기하고 갈래? 아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. Willst du noch ein wenig reden? Nein, ich will dich nicht aufhalten. Ich gehe einfach. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
더 이야기하고 갈래?
아니야, 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야, 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. 더 이야기하고 갈래?
아니야, 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야, 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 그냥 갈게 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Um diese Zeit beginnt das Jahr eines Landwirts. Wenn die warmen Sonnenstrahlen den im Winter verhärteten Boden auftauen, bereiten sich die Landwirte auf die Aussaat vor, indem sie den Boden düngen und Furchen anlegen. In Nordkorea werden darüber hinaus auch aktiv ganz neue Landflächen erschlossen. Was genau ist das für ein Projekt, das die Bauern so auf Trab hält? Heute sprechen wir über dieses Thema mit Jo Chong-hee, einem ehemaligen Beamten für Tiermedizin und Viehzucht in Nordkorea und derzeitigen Direktor von Good Farmers, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Seoul. Bereits im Februar, noch vor dem Frühling, berichteten nordkoreanische Medien wie die Parteizeitung Nodong Shinmun über Projekte zur Umgestaltung der Natur, die an der gesamten Westküste durchgeführt werden. Die Medien stellen Bauern vor, die hart daran arbeiten, neues Land zu bewirtschaften, das durch die Urbarmachung von Wattflächen entstanden ist. Nordkorea führt seit der Ära des Regimegründers Kim Il-sung eine Kampagne zur Erschließung neuer Landflächen durch.
Seit dem Ende des Koreakriegs hat Nordkorea großes Interesse daran gezeigt, Wattgebiete in landwirtschaftliche Nutzflächen umzuwandeln. Im Jahr 1953 betonte Kim Il-sung, dass die Erweiterung der Anbauflächen durch die Erschließung neuer Gebiete für die Entwicklung der Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung sei. Er bekundete seine feste Entschlossenheit, Wattgebiete in Acker- oder Weideland umzuwandeln. Die früheren Landgewinnungsprojekte konzentrierten sich vor allem auf die Küstenregionen der Provinz Nordpyongan. Auf dem 6. Parteitag wurde das konkrete Ziel festgelegt, die Landgewinnung durch die Trockenlegung von etwa 3000 Quadratkilometern Wattgebiet voranzutreiben. Nordkorea verfolgte massive Landgewinnungsprojekte entlang des Unterlaufs des Anmok-Flusses. In den flachen Küstengewässern rund um diese Inseln wurden Deiche errichtet, um das Meer fernzuhalten und so neues Land zu schaffen.
Nordkorea bekräftigte im Jahr 1953 offiziell seine Entschlossenheit, Wattgebiete zu urbanisieren. Damals gab Kim Il-sung den Anstoß zur Kampagne der Neulanderschließung, um die durch den Koreakrieg geschrumpften landwirtschaftlichen Anbauflächen zu vergrößern. Im Anschluss an diese Anweisung wurden groß angelegte Landgewinnungsprojekte in Angriff genommen. Nordkoreas Projekt zur Neulandgewinnung wurde auch während der Corona-Pandemie fortgesetzt. Im Dezember 2022 berichtete die Zeitung Nodong Shinmun, dass die Landgewinnung im Wattgebiet von Woldo vor der Westküste der Provinz Nordpyongan trotz der durch die Pandemie verursachten Herausforderungen abgeschlossen worden sei. Warum hat Nordkorea diese Kampagne zur Neulanderschließung seit den 1950er Jahren ununterbrochen fortgesetzt?
Der Hauptgrund für Nordkoreas beharrliche Kampagne zur Erschließung neuer Landflächen ist die Überwindung der durch Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Schwierigkeiten verursachten Nahrungsmittelkrise. Verschärft durch die starre Systemstruktur schränkt das Regime den Kontakt zur Außenwelt ein und stützt sich stark auf den Slogan der Selbstversorgung. In dieser Situation wird die Ausweitung der Anbauflächen als grundlegender Weg zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion angesehen. Zudem konnten technische Herausforderungen in der Landwirtschaft wie die Verbesserung der Pflanzensorten und die Steigerung der Bodenqualität nicht wirksam gelöst werden. Infolgedessen blieb es schwierig, den Ertrag zu steigern, was den Fokus auf die Landgewinnung in Wattgebieten und die Erschließung neuer Anbauflächen weiter verstärkte.
Der größte Teil des nordkoreanischen Staatsgebiets ist bergig, so dass weniger als 20% der Fläche als Ackerland genutzt werden können. Im Gegensatz dazu lag das Bevölkerungswachstum vor den 1990er Jahren konstant bei etwa 1,4% pro Jahr. Angesichts der wachsenden Bevölkerung und der stark begrenzten Anbauflächen richtete Nordkorea sein Augenmerk auf die Bergregionen, die fast 80% des Landes ausmachen, sowie auf die ausgedehnten Wattgebiete.
쌀을 많이 생산하려면 무엇보다 새 땅이 많아야 합니다. 여러분, 우리 모두 나라의 쌀떡을 책임진 주인다운 자각을 가지고 새 땅 찾기 운동에 한 사람 같이 떨쳐나섭시다.
Diese feste Entschlossenheit, die Nahrungsmittelknappheit durch Landgewinnung zu beheben, spiegelt sich auch in der hervorgehobenen Rolle der staatlichen hydrometeorologischen Behörde wider, dem Nationalen Wetterdienst Nordkoreas.
Die staatliche hydrometeorologische Behörde spielt bei den Projekten zur Landgewinnung im Watt eine entscheidende Rolle. Dabei ist das richtige Timing in Bezug auf Gezeiten und Wetterbedingungen von entscheidender Bedeutung. Es ist unerlässlich, Ebbe und Flut genau zu kennen, sowie Starkregen vorherzusagen, da solche natürlichen Faktoren die Arbeitseffizienz und die Sicherheit erheblich beeinflussen. Durch die kontinuierliche Beobachtung des Meeresspiegels und der Wetterveränderungen liefert der Nationale Wetterdienst wichtige Daten, die während des gesamten Landgewinnungsprozesses berücksichtigt werden sollten. Dies macht die Rolle der Behörde für den Erfolg und die Sicherheit dieser groß angelegten Landerschließungsprojekte unverzichtbar.
Im Jahr 2023
bezeichnete Kim Jong-un die Landgewinnung im Küstengebiet und die Ausweitung der Anbauflächen als zentrale Aufgabe zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion. Außerdem forderte er die Wetterbehörde auf, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen. Schätzungen zufolge gewann Nordkorea durch diese Bemühungen bis zum Tod von Kim Il-sung bis zu 1300 Quadratkilometer Ackerland hinzu.
Bei der Bewertung der Erfolge bei der Landgewinnung im Watt kommt es auf die Kriterien an. Was die Fläche angeht, hat Nordkorea das Ziel von 3000 Quadratkilometern zwar noch nicht erreicht, doch wurden bereits hunderttausende Quadratmeter neues Land gewonnen und das Land ist für die landwirtschaftliche Nutzung bereit. Aus flächenbezogener Sicht lässt sich also sagen, dass gewisse Fortschritte erzielt wurden. Zwar wurde noch nicht mit dem Anbau von Reis und Mais begonnen, doch wurden salztolerante Gemüsesorten angebaut und verwertet, was ebenfalls einen gewissen Erfolg widerspiegelt.
Nordkoreanische Medien haben die Kampagne zur Erschließung von Neuland derart gelobt, dass sie neue Geschichte geschrieben habe. Im vergangenen Jahr berichtete die Nodong Shinmun, dass in den letzten 6 Jahren landesweit etwa 580 Quadratkilometer neues Land erschlossen und als landwirtschaftliche Fläche registriert wurden. Das entspricht etwa den 200-fachen der Fläche von Jeollu, einer Insel im Han-Fluss in Seoul. Das ist eine beachtliche Leistung. Viele fragen sich vielleicht, ob sich die chronische Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea verbessert hat, da die Kampagne zur Erschließung neuer Anbauflächen nun Früchte trägt.
Nordkorea führt eine jährliche Erhebung durch, um Haushalte zu ermitteln, denen die Lebensmittel ausgegangen sind, damit sie Hilfe bekommen, bevor es zur Hungersnot kommt. Ursprünglich begann diese Erhebung jedes Jahr im April, doch im Laufe der Zeit wurde sie vorverlegt und startet nun bereits im Januar. Das bedeutet, dass einigen Haushalten bereits im Januar die Lebensmittel ausgehen, obwohl die Ernte und die Verteilung erst im vorangegangenen Herbst stattfanden. Dies zeigt, wie ernst die Ernährungslage in Nordkorea ist. Zwar haben die Märkte den Zugang zu Nahrungsmitteln etwas verbessert, doch hat Nordkorea nach wie vor jährlich etwa 1 Million Tonnen zu wenig Lebensmittel. Da es an ausreichenden Importen oder der Zusammenarbeit mit dem Ausland mangelt, um dieses Defizit auszugleichen, leiden etwa 30% der Bevölkerung unter Ernährungsunsicherheit. Manche können sich nur eine Mahlzeit am Tag leisten und manchmal gar keine.
Nordkorea hat die Provinzen Nord- und Süd-Pjongan sowie die Westküste als zentrale Standorte für seine Landgewinnungsprojekte ausgewiesen und führt dort seit Jahrzehnten groß angelegte Erschließungsmaßnahmen durch. Infolgedessen behauptet das Regime stolz, dass diese Bemühungen zur Lösung der Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung beigetragen hätten. Die internationale Gemeinschaft ist jedoch anderer Ansicht. Laut einem Bericht, den der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea im vergangenen Jahr dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt hat, lag die Unterernährungsrate in Nordkorea bei 45,5%. Fast die Hälfte der Bevölkerung leidet aufgrund chronischer Ernährungsunsicherheit an Unterernährung. Möglicherweise hat das nordkoreanische Regime diese Realität erkannt. Es gibt Anzeichen für einen Wandel in der Kampagne zur Neulanderschließung.
Jüngste politische Initiativen wie der Regionalentwicklungsplan 20x10 heben die Errichtung von Lebensmittelbetrieben als zentralen Bestandteil der provinziellen Entwicklung hervor. Diese Betriebe hängen von einer zuverlässigen Versorgung mit Getreiderohstoffen ab. Daher konzentriert sich die Kampagne zur Neulanderschließung zunehmend darauf, diese unverzichtbaren Ressourcen für die lokalen Betriebe bereitzustellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Kampagne zur Erschließung neuer Landflächen in zwei Hauptrichtungen entwickelt. Die Ausweitung der Anbauflächen zum Ausgleich von Verlusten und die Schaffung einer verlässlichen Rohstoffbasis für die Lebensmittelbetriebe in den Provinzen.
Nordkorea hat sein grundlegendes Ziel bei der Landgewinnung in Wattgebieten, das in erster Linie auf die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion abzielt, nicht aufgegeben. Darüber hinaus dient die Kampagne dazu, notwendige Rohstoffquellen für den Betrieb lokaler Lebensmittelbetriebe zu sichern, sowie den anhaltenden Landverlust und die Erosion auszugleichen, die durch Naturkatastrophen verursacht werden. Dabei ist es keine leichte Aufgabe, die Natur künstlich umzugestalten. Die Umwandlung von Wattflächen in Ackerland erfordert die Entfernung des hohen Salzgehalts im Boden. Aufgrund veralteter Wasserversorgungsinfrastruktur und Stromknappheit hat Nordkorea jedoch Schwierigkeiten, diese urbar gemachten Flächen ausreichend zu bewässern. Infolgedessen können neue Landflächen oft nicht effektiv als Ackerland genutzt werden.
Es wäre ratsam, die Kampagne zur Landgewinnung nicht weiter zu verfolgen. Zwar lassen sich Wattflächen urbar machen, doch erfordert dieser Prozess große Anstrengungen wie Bodenentsalzung und Einebnung des Geländes. Diese Aufgaben erfordern den Einsatz von schwerem Gerät und erhebliche Investitionen, Kapazitäten, die derzeit nicht vorhanden sind. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit der Außenwelt hingegen würde eine bessere Lösung darstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme darin liegt, den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern, anstatt sich auf ehrgeizige Landgewinnungsprojekte zu konzentrieren.
Nordkorea muss neue Wege finden. Zwar trägt die Erschließung von Wattgebieten zur Nahrungsmittelproduktion bei, doch reicht dies bei weitem nicht aus, um die chronische Nahrungsmittelknappheit zu beheben. Zudem könnte eine rücksichtslose Landgewinnung in Bergregionen in Zukunft zu schweren Naturkatastrophen führen. Der nachhaltige Erfolg für die Kampagne zur Erschließung neuer Landflächen liegt im Austausch und in der Zusammenarbeit. Sollte Nordkorea insbesondere mit Südkorea zusammenarbeiten, das über umfangreiche Erfahrungen und Technologien im Bereich der Landgewinnung verfügt, könnte das seit langem angestrebte Ziel der Neulanderschließung seinen praktischen Zweck erfüllen, nämlich nicht nur die Landfläche zu vergrößern, sondern das gewonnene Land auch effektiv zu nutzen. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.de. www.co.kr/german. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.